Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Weiß nicht, du hast es schon richtig gesagt, die Ausgangslage ist eine komplett andere. Sainz muss gehen, Sainz wird rausgeworfen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist an der Zeit für eine wunderschöne Donnerstags-Episode mit meinem lieben Co-Host Perke. Der wollte gerade nicht das Intro machen, ich hab's ihm angeboten, aber er hat gesagt, ich bin ja der neue Intro-Mann hier immer. Deshalb starten wir jetzt erstmal direkt rein in die schönsten News mit einer klassischen Donnerstags-Episode, nicht wahr, Perke?
Ja, das wäre falsch, wenn du jetzt auf einmal ich das Intro machen würde. Du machst unser Intro, das ist eigentlich immer so. Ich habe bis jetzt, wir haben über 50 Folgen, glaube ich, mittlerweile von diesem Podcast gemacht und ich habe genau ein einziges Mal das Intro gemacht. Du bist unser der Intro-Mann. Das können wir jetzt nicht einfach ändern. Das funktioniert so nicht.
Naja, dann mache ich es halt immer weiter. Aber Perke, du kommst nicht darum. Du musst mindestens noch einmal hier irgendwann ein Intro machen. Darauf bestehe ich.
Das
irgendwann
wir
wird
doch.
Das noch passieren.
Das bekommen wir.
Aber Perke, wollen wir vielleicht direkt in die ersten paar News reinstarten, die wir in dieser schönen Episode reingehauen haben? Ich meine, wir haben ja am Montag dann genügend Zeit, um über die Döner-Debatte aus der letzten Folge zu reden. Aber die würde ich, wie gesagt, auf Montag verschieben. Wir haben zig Antworten bekommen. Das ist crazy, 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 was wir da alles an Antworten bekommen. Richtige Maniacs, auch teilweise Leute, die nur Fleisch in ihren Döner reinmachen. Das ist krank. Nicht
das
mal Soße, nicht mal Salat, nur Fleisch.
Das ist wirklich wild.
Aber genug davon. Perke, komme zum ersten Punkt. Und zwar, ich lese hier nur, ich habe sie mir noch nicht alle durchgelesen, Dr. Helmut Marko und Tsunoda und Japan. Perke, was hat es damit auf sich?
Genau, natürlich hat Dr. Helmut Marko mal wieder Sky Deutschland Rede und Antwort gestanden. Weil wenn Sky Deutschland irgendwo ist, dann ist Dr. Helmut Marko nicht weit oder andersrum. Irgendwie ist der jedes Wochenende da vor dem Mikro. Und der hat natürlich auch über Yuki Tsunoda geredet und gesagt, dass Yuki Tsunoda ein Wochenende auf dem Level von Max Verstappen, Fernando Alonso und Co. hatte. Also einfach ein unfassbar starkes Wochenende. Und er hat auch weiter gesagt, dass die Fehleranfälligkeit von Yuki Tsunoda der Vergangenheit angehören. Und dass er einfach ein richtig, richtig guter Fahrer mittlerweile geworden ist. Ich kann ihm da auf jeden Fall irgendwo zustimmen. Yuki Tsunoda ist mittlerweile gereift natürlich, was seine Fehleranfälligkeit angeht. Er ist ein guter Fahrer. Ich weiß nicht, ob das Wochenende auf dem Level von einem Max Verstappen war.
Ich weiß nicht, ob man dieses Wochenende so auf dem Level von einem Max Verstappen absolvieren kann.
Ist schon schwer. Das sind auf jeden Fall große Worte. Und es fällt irgendwie auf, dass Dr. Helmut Marko in den letzten Wochen oder generell diese Saison schon sehr häufig sehr, sehr positiv über Yuki Tsunoda in den Medien geredet hat. Und wer weiß, vielleicht steckt da ja auch irgendwas im Hinterkopf hinter bei Dr. Helmut Marko.
Und weißt du, über wen er nicht positiv bis jetzt so viel geredet hat? Nämlich Danny Ricciardo, der Mann, Perke, der nicht bis zum Ende der Saison in diesem Red Bull sitzen wird und keine 10 Punkte in dieser Saison holen wird.
Das ist wieder frech. Aber naja, also
Übrigens, Perke, wir hatten doch unter der letzten Episode gefragt gehabt, was unsere lieben Zuhörer denken, ob Danny Ricciardo mehr als 10 Punkte diese Saison holt. Und tatsächlich 64% haben gesagt, nein, wird er nicht. Und nur 36% haben gesagt, ja, er wird's. Also knapp zwei Drittel Mehrheit, die sagt, dass es nicht passieren wird.
36% auf meiner Seite reicht mir.
Naja, das besser, reicht als mir. Null,
deswegen,
besser als
deswegen,
null.
Deswegen, umso besser sehen wir am Ende der Saison aus, wenn es geklappt hat. Umso besser sehen wir dann aus.
Ja, Perke, du kannst dir das gerne einbilden. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf meinen Döner bei Efes. Der wird richtig munden. Den schmecke ich jetzt schon so halb. Natürlich schön ohne Zwiebeln und mit Kräutercurry,
wie
sich ein guter Döner gehört.
Wir haben es verstanden, Paul. Wir haben es verstanden. Das haben wir letzte Woche oder am Montag schon abgehakt. Reicht. Das müssen wir nicht weitermachen. Aber das hat mich, generell diese Aussagen über Tsunoda haben mich auch zum Nachdenken gebracht, so wie es einen Tweet auch getan hat. Da wurde nämlich gefragt, was sind denn eure Top 5 Fahrer bis jetzt 2024? Und da habe ich meine Fahrer mal aufgelistet. Und ich würde dich zuerst mal fragen. So jetzt außer Kalten raus, deine Top 5 Fahrer bis jetzt der ersten 4 Rennen.
Okay, Platz 1 Max Verstappen, Platz 2 Carlos Sainz, Platz 3 Sergio Perez, Platz 4 Fernando Alonso, Platz 5 Lando Norris.
Wir unterscheiden uns nicht sehr oft. Oder es ist sehr groß, sag ich mal. Wir sind da sehr ähnlich. Denn ich habe geschrieben, meine Top 5, ich habe die jetzt nicht sortiert untereinander, ich habe einfach nur 5 Fahrer genannt. Und das sind natürlich auch Max Verstappen, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris und ich habe Yuki Tsunoda mit drin.
In den Top 5, das ist crazy.
In den Top 5 der ersten 4 Rennen habe ich Yuki Tsunoda mit drin, ja.
Aber weißt du, wer bei uns beiden tatsächlich nicht mit drin ist, aber Dritter im Championship ist?
Ist das Charles Leclerc?
Es ist Charles Leclerc, ja. Gut,
du kannst nicht in meinen Top 5 irgendwie drin sein, wenn du 4 Punkte, glaube ich, vor deinem Teamkollegen bist, der ein ganzes Rennen weniger hat. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht konstant outperformed werden und dann immer noch drin sein bei mir.
Das aber er ist trotzdem Dritter im Championship.
Ja, er fährt auch keine schlechte Saison, aber wenn ich an Charles Leclerc denke, dann denke ich an Höhen in der Championship oder an Höhen, die er erreichen kann. Da reicht mir das vielleicht einfach nicht mehr.
Ich weiß nicht, Charles Leclerc ist für mich auch sehr unterm Radar bis jetzt diese Saison. Ich kann es nicht begründen, aber es fühlt sich so an, als wäre Leclerc so richtig, ja, off the radar irgendwie und wäre so die ganze Zeit mitgefahren, ohne dass man es wirklich so richtig mitbekommen hat. Also, weiß ich nicht.
Hast du recht. Hast du irgendwie.
Fühlt sich irgendwie so an.
Erst gab es die große News bei Ferrari, Lewis Hamilton kommt, dann logischerweise natürlich, dass Carlos Sainz nicht mehr da sein wird. Jetzt macht Carlos Sainz so was Krasses, dann fällt Carlos Sainz aus. Olli Berman kommt für ein Wochenende ins Team. Da bleibt irgendwie gar kein Platz darüber, über Charles Leclerc zu reden, habe ich das Gefühl, weil bei Ferrari das Jahr bis jetzt so viel abgeht. Aber im Laufe der Saison.
Ja, und die News lagen halt mehr auf Sainz, muss man auch sagen.
Richtig, dann hat Carlos Sainz auch noch das Rennen gewonnen. Dann hat Sainz auch noch gewonnen vor Leclerc. Also Leclerc wird schon früh genug in dieser Saison noch richtig in die Schlagzeilen kommen. Das wird doch passieren, weil er einfach immer noch ein unfassbarer Fahrer ist. Aber ich glaube, er kann selbst damit leben, wenn er jetzt erstmal die Saison anfängt und es ruhig um ihn ist. Das ist auch für einen Fahrer ganz gut, wenn es einfach nur ruhig um einen ist. Das heißt, man sorgt für keine negativen Schlagzeilen. Das heißt, alles ist okay. Und wenn du dann immer noch Dritter bist, obwohl nichts passiert um dich rum, ist doch umso besser.
Ja, das Ding ist, Perke, ich gucke gerade nach. Und zwar, es interessiert mich jetzt gerade, wann hat Charles Leclerc eigentlich zuletzt ein Rennen gewonnen? Es war in 2022, das weiß ich. Aber wann in 2022? Das ist ja jetzt auch schon lange her dann damit, ne?
Ist lange her, ja.
Warte mal, Results and Standings. Gewonnen hat er zuletzt in, warte mal, Winning Driver. Zuletzt gewonnen hat Charles Leclerc tatsächlich in Österreich. Österreich 2022 ist der letzte Formel-1-Sieg von Charles Leclerc.
Ja, da wird dieses Jahr wieder einer dazukommen, sage ich.
Aber das ist crazy, wie lange das her ist.
Ja, die Red Bull-Dominanz halt. Oder die Max Verstappen-Dominanz.
Ja, Sainz und Russell haben es auch geschafft, in der Zeit zu gewinnen.
Ja, trotzdem ist es ja nicht leicht, wenn es nur zwei Fahrer in der Zeit schaffen, dann halte ich jetzt hier dann sage ich nicht zu Leclerc, Schande über dein Haupt, dass du es nicht bist, wenn es nur zwei Fahrer in zwei Jahren schaffen zu gewinnen, die nicht in einem Red Bull sitzen. Das ist völlig okay. Leclerc wird seinen Sieg dieses Jahr auf jeden Fall bekommen. Da bin ich fest von überzeugt, dass Leclerc diese Saison ein Rennen mindestens gewinnen wird. Na gut, mindestens. Er wird wahrscheinlich genau ein Rennen gewinnen, weil viel mehr lässt Red Bull dann wahrscheinlich nicht zu.
Und sein Teamkollege ist halt auch noch da.
Sein Teamkollege fährt bis jetzt auch auf einem unfassbar hohen Niveau, richtig. Also, er wird dieses Jahr gewinnen. Wie oft, mal sehen. Ich denke, höchstens zweimal. Und dann passt das auch.
Das Ding ist, du darfst halt auch nicht vergessen, es gibt einen weiteren Fahrer, der seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen hat und bei dem das noch verrückter eigentlich ist. Du musst bedenken, Lewis Hamilton hat seinen letzten Race-Win in Saudi-Arabien 2021 geholt.
Ja, aber er sitzt halt auch noch mal in einem deutlich schlechteren Auto, als es Charles Leclerc gerade tut.
Freilich, aber es ist trotzdem verrückt. Du musst mal bedenken, der 7-fache Weltmeister, der über 100 Race-Wins hat, Der Mann sitzt seit fast 3 Jahren auf dem Kalten und hat nicht einen Race-Win.
Das ist auch wild, wenn man bedenkt, dass 22 wirklich das erste Jahr überhaupt war, in dem er kein Rennen gewonnen hat.
23 auch jetzt nicht. Und 24 scheint es ja jetzt auch nicht so auszusehen.
24 wird auch kein Rennen gewinnen. Da sehe ich ihn oder Mercedes erst als viertes Team, das ein Rennen gewinnen wird. Also, es wird nicht passieren. Ist irgendwie auch traurig. Er wird nächstes Jahr im Ferrari wird er ein Rennen gewinnen. Das sage ich jetzt auch schon mal. Nächstes Jahr.
Boah, glaubst du, dass Ferrari direkt nächstes Jahr wieder so competitive sein wird, ja, und Red Bull sich nicht absetzen wird?
Ja. Also, ich weiß nicht, ob sie sich nicht absetzen werden, aber letztes Jahr hat ja auch einmal Sainz gewonnen. Hamilton muss ja irgendwann mal wieder gewinnen. Hamilton wird auf jeden Fall nicht seine Karriere beenden, ohne noch mal zu gewinnen. Er wird nächstes Jahr gewinnen, sag ich. Weil dieser Ferrari bis jetzt einfach gut aussieht. Man in den Medien hört, dass man bei Ferrari dieses Jahr mit dem Ferrari 1.0, sag ich mal, in die Saison gegangen ist, wo noch sehr viel weiterentwickelt werden kann. Deswegen, warum nicht? Warum nicht?
Nächstes Jahr. Gut, aber genau das Gleiche kannst du ja wiederum auch zum Red Bull sagen. Ist ja auch ein Basismodell, dieses Minimal-Side-Pod-Konzept, was sie jetzt haben.
Hallo, nimm den Ferrari-Fans mal nicht die Hoffnung, bitte.
Perke, ich nehme den Ferrari-Fans immer die Hoffnung, weil das Einzige, was Ferrari die letzten 15 Jahre gemacht hat, ist enttäuschen.
Ja, aber die letzten 15 Jahre hatten sie nicht Fred Vasseur.
Das ist richtig. Aber sie hatten The Goat Mattia Binotto.
Ja, vielleicht haben sie deswegen enttäuscht. Merkst du es selbst, wenn du den Namen schon aussprichst.
Perke, sagt dir eigentlich der Name Maurizio Arrivabene noch was?
Der Name sagt mir definitiv was, ja.
Das ist auch ein Gesicht, das ich nie vergessen werde. Von der Vettel-Zeit bei Ferrari, Alter.
Das war ein sehr markantes
Gesicht. Weiß nicht, ich fand den immer richtig sympathisch irgendwie.
Echt?
Ja. Weiß nicht, ich fand den immer irgendwie echt sympathisch. Aber keine Ahnung, kann auch sein. Ich habe es ja nur immer so von den TV-Bildern und so gesehen. Ich habe jetzt nie persönlich mit ihm geredet. Das wäre wild.
Wenn das jetzt hier heute rausgekommen, auch für mich, dass du mal mit einem ehemaligen Teamchef geredet hast, dann würde ich hier steil gehen gerade. Also wäre das passiert und ich hätte davon noch nie was erfahren, das wäre crazy.
Nee. So krass ist es dann nicht. Perke, wir haben ja auch letztens darüber geredet in der letzten Episode, dass Checo Perez ja eine Erwartung innerhalb des nächsten Monats bezüglich seines Vertrages erwartet.
Eine Entscheidung.
War ein bisschen doppelt gemoppelt von mir jetzt, aber Dr. Helmut Marko hat über den zweiten Sitz von 2025 ja auch noch gesagt, Sainz ist ein Name, den man definitiv im Auge behalten muss. Und das hatten wir ja auch schon angesprochen. Aber auch da waren wir uns ja eigentlich einer Meinung, dass es für Sainz eher unrealistisch wäre, neben einem Max Verstappen letztendlich anzutreten. Und das Ding ist halt auch die Frage, wie lange packst du Carlos Sainz neben Max Verstappen? Wie lang wird der Vertrag? Und wir hatten uns ja, glaube ich, in der letzten Episode darauf eigentlich recht fix geeinigt. So hat es auf mich gewirkt. Als wäre so die realistische Option für Carlos Sainz eigentlich nur Audi.
Ja, das ist das ewige, leidige Thema. Carlos Sainz als heißeste Option für viele Teams natürlich. Natürlich hat Red Bull ihn im Auge. Wenn Red Bull ihn nicht als Kandidaten sehen würde, dann wäre Red Bull dumm. Weil was Sainz aktuell macht und was Sainz die letzten Jahre gezeigt hat, auf was für einem Level Carlos Sainz konstant seit Jahren performt, man wäre dumm, ihn nicht als Kandidaten zu handeln. Also dann würde ich wirklich an der Kompetenz von den Leuten ganz oben bei Red Bull zweifeln, wenn da nicht Carlos Sainz ganz hoch im Gespräch wäre. Aber du hast recht, wir haben uns darauf geeinigt. Wahrscheinlich wird es am Ende auf Audi hinauslaufen, auch wenn ein anderes Team beziehungsweise einige Leute in einem anderen Team auch noch sagen, ey, Carlos Sainz wäre doch ein guter, worüber wir gleich reden werden. Es wird Audi sehr wahrscheinlich. Mittlerweile sehe ich das wirklich als wahrscheinlichste Option, auch in Kombination mit Nico Hülkenberg, dass die zusammen einfach dahin gehen werden. Auch wenn es mein Herz brechen würde. Ich habe es oft gesagt, dass Sainz oben mitfahren muss, weil was er bei McLaren gezeigt hat, was er jetzt bei Ferrari zeigt, auch bei Renault war er schon ein richtig guter. Das ist, wenn er jetzt zu einem Mittelfeldteam geht oder zu einem Team, was im unteren Mittelfeld fährt, dann, also, verstehe mich nicht falsch, Sainz hatte jetzt schon eine wirklich gute Karriere, aber das fühlt sich dann für mich so ein bisschen an, als ob die Karriere einfach verschwendet wurde dann.
Perke, jetzt habe ich eine Frage für dich, und zwar, jetzt bin ich auch sehr gespannt auf die Antwort darauf.
Oh Gott, ach Gottchen.
Erinnert dich die Karriere von Carlos Sainz, wie sie sich dann entwickeln würde mit Audi, nicht ein bisschen an den Downfall von Daniel Ricciardo?
Boah, weiß ich nicht.
Weil das Ding ist, der Grundgedanke jetzt hinter der These, Carlos Sainz fährt gerade unglaublich gut und er hat jetzt auch Race-Wins geholt. Genau das Gleiche war Daniel Ricciardo. Unglaublich gut bei Red Bull, hat seine paar Race-Wins geholt und ist dann zu einem Midfield-Team zurückgegangen. Ja, es ist vielleicht eine andere Konstellation gewesen. Ricciardo ist ja letztendlich freiwillig gegangen. Sainz wird quasi rausgekickt. Aber das Ding ist, es kann ja genauso enden letztendlich. Und es gibt mir irgendwie so leicht den Vibe, Sainz zu einem schlechten Team oder geht zu einem schlechten Team und kommt nie wieder zurück zu der Prime, die vorher war.
Weiß nicht, du hast es schon richtig gesagt, die Ausgangslage ist eine komplett andere. Sainz muss gehen, Sainz wird rausgeworfen. Und dann ist noch das Ding, Ricciardo hat man vor seinem Wechsel zu McLaren, zu Renault, nicht gesehen, dass er außerhalb der Red Bull-Familie überhaupt funktionieren kann. Der ist bei Toro Rosso gefahren, der ist bei Red Bull gefahren, hat da überall gut funktioniert. Das war es, mehr hatte man von Ricciardo halt vorher nicht gesehen. Man hat zwar gewusst, der hat Potenzial ohne Ende, der ist Race-Winner, der ist krass, aber mehr hat man von ihm noch nicht gesehen. Bei Carlos Sainz hat man es bei Toro Rosso gesehen, bei ihm hat man es bei Renault gesehen, bei ihm hat man es bei McLaren gesehen, bei ihm sieht man es jetzt bei Ferrari. Er hat es bei 4 verschiedenen Teams schon gezeigt, dass er es kann. Und mich würde stark wundern, wenn er nicht auch in diesem Audi oder nächstes Jahr dann halt noch in diesem Sauber sehr, sehr gut performen würde. Und ich würde Sainz nicht gleichsetzen mit Ricciardo. Auf keinen Fall.
Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Würdest du vom reinen Talent her Daniel Ricciardo und Carlos Sainz halt gleichsetzen, auch was das damalige Talent angeht?
Vom Talent her ist eine andere Frage. Vom Talent würde ich vielleicht sogar Ricciardo über Sainz packen. Weil ich habe so das Gefühl, also das ist jetzt sehr hochgegriffener Vergleich, so ein Status im Sport werden die beiden natürlich niemals erreichen. Aber Ricciardo, Sainz, habe ich so vom Feeling her immer dieses Messi-Ronaldo, nicht immer, das habe ich ja jetzt gerade ausgedacht, Coach. Nicht immer wäre komplett gelogen, der Gedanke ist mir vor 10 Sekunden gekommen. So dieses Messi-Ronaldo, das ist erstmal so eine Präferenzsache. Und dann hat man bei Ronaldo, der jetzt in diesem Szenario eher Carlos Sainz wäre, dieses Ding, Ronaldo ist harte Arbeit. Hat nicht dieses gottgegebene Talent, also der hat natürlich eine Menge Talent, ohne Talent bist du nicht da oben. Aber der hat hart dafür gearbeitet, bei ihm ist Arbeit über allem. Und bei Ricciardo, der ist dann eher Messi in diesem Szenario, das ist eher dieses Talent. Du musst nicht so viel machen, du hast es, dieses Talent und was er bei Red Bull bewiesen hat, so das ein bisschen. Deswegen talentmäßig würde ich sogar Ricciardo über Sainz packen, aber all-time, so fahrerisches Können wahrscheinlich Sainz über Ricciardo.
Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, aktuelle Performance brauchen wir gar nicht drüber reden,
ist ja, das ist
natürlich
klar.
Aber wenn man sich mal nur die Karriere im Ganzen anguckt, beide hatten in ihrer Prime sehr gute Performances. Ricciardo sowie Sainz jetzt. Für mich ist Sainz jetzt in seiner Prime gerade.
Auf jeden Fall, ja.
Ich könnte dir gar nicht sagen, welchen von beiden ich jetzt besser finde. Ich finde, die beiden sind auf einem unfassbar ähnlichen Level.
Ja.
Gerade wenn man sich auch so Stats wahrscheinlich anguckt, würde man wahrscheinlich sogar sehen, dass es recht ähnlich ist.
Könnte ich mir sogar vorstellen, dass Ricciardo da noch einen Ticken vorne ist.
Also Race Wins hat er auf jeden Fall mehr als Sainz, ja. Das kann ich dir sagen. Was ja, hat
Sainz
Ricciardo?
Hat jetzt
8 oder 9?
Ja, Sainz hat jetzt 3. Sind es 3?
Ich glaube 3. Ja, ich glaube. Ja, also das Ding ist, es ist schwierig zu sagen. Für mich recht ausgeglichen, to be honest. Aber ich sehe halt bei Sainz, um auf unsere News vom Anfang zurückzukommen, wegen Dr. Helmut Marko, ich sehe nicht in einer realistischen Welt, dass man einen Carlos Sainz tatsächlich zu Red Bull holt. Weil das Ding ist, Checo ist der perfekte zweite Fahrer. Genau wie es Ricciardo theoretisch wäre. Was willst du bei Red Bull? Du willst jemanden, der Verstappen nicht gefährlich wird, aber immer konstant P2 holt mit diesem Auto. Und genau das ist Checo, aktuell jedenfalls. Er fährt echt gut diese Saison, keine Frage. Und genau das, finde ich, wäre für Checo natürlich gut. Jetzt haben einige argumentiert, dass Checo in diese Saison schlechter gestartet ist als in die letzte. Das mag vielleicht sein, dass er zu diesem Zeitpunkt jetzt in der letzten Saison schon einen Race-Win hatte. Aber auf der anderen Seite wirkt es für mich deutlich anders. Es wirkt nicht so, ey, ich werde dieses Jahr den Championship gewinnen. Ich glaube, das ist gar nicht seine Herangehensweise dieses Jahr, sondern er sagt sich jetzt, ey, ich werde mein Bestes performen und guck, was am Ende bei rauskommt. Und es wirkt viel kontrollierter und entspannter, wie er jetzt gefahren ist und viel mehr Confidence letztendlich drin hat.
Ja, gebe ich dir recht. Es wirkt auch irgendwie auf mich so, als ob da also Ruhe wird nicht drin sein, aber als ob da mehr Ruhe drin wäre, wirkt es für mich. Er fährt seine Runden, er fährt seine Rennen, sein Qualifying immer, er guckt, was rauskommt. Am Ende kommt jetzt halt immer P2 gerade bei rum, außer halt in Australien. Aber da konnte er jetzt nicht viel für. Obwohl, naja, ist egal, was in Australien war. Er stand nicht auf dem Podium, aber generell ist es P2 relativ konstant gerade. Das ist das, wo Checo sich sieht. Das ist das, wo das Team ihn sieht. Das ist perfekt gerade. Das ist jetzt auch keine Situation, in der Perez ins Grübeln kommen würde. Letztes Jahr war es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so, aber da ist der Punkt relativ schnell gekommen, wo dann Checo ins Grübeln gekommen ist. Ey, was mache ich hier? Das ist echt schlecht. Und wo dann relativ früh auch Feuer von außen kam. Das Gefühl habe ich einfach nicht, dass das jetzt so schnell kommen wird, weil du sagst es, er fährt konstant, man hört nur Positives über Checo auch vom ganzen Team. So, man hört, ey, Vertragsverlängerung ist voll drin für ihn. Das fühlt sich komplett anders an als letztes Jahr, da hast du absolut recht.
Das Ding ist, Checo hat gesagt, er erwartet, dass binnen einem Monat er weiß, was mit seiner Vertragszukunft letztendlich ist. Mich würde es sehr überraschen, wenn wir irgendwas anderes hören als eine Verlängerung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir hören jetzt im nächsten Monat, Checo verlängert um ein Jahr bis Ende 25. Und in dem Folgeschluss davon werden wir dann auch im Laufe des Jahres die News kriegen, dass Daniel Ricciardo nicht verlängert wird.
Ach, fängt das
so an. Oder so. Also wenn Checo verlängert, ist Daniel Ricciardo am Ende von 2024 ohne Sitz.
Ja, und dann wird
ich sehe keinen Weg, wie Ricciardo, egal wie er performt, ich sehe keinen Weg, wie Daniel Ricciardo diesen Sitz länger als dieses Jahr hält. Weil das Ding ist, du hast Liam Lawson an der Seite und du hast Liam Lawson angeblich garantiert, dass er 2025 einen Sitz im Alpha Tauri bekommt. Oder es ist ja nicht mehr Alpha Tauri, aber im RB. Klar, wie genau diese News jetzt stimmen, sei dahingestellt. Aber Liam Lawson hat mehr Potenzial, als es ein Daniel Ricciardo jetzt noch aufbringen könnte. Und es würde dir einfach nur viel, viel mehr bringen, Lawson 25 in das Auto zu setzen, damit er, wenn die neuen Racks in 26 kommen, einfach die Erfahrung hat und nicht das erste Jahr einfach Formel 1 fährt.
Ja, ich fand das auch in Japan so krass, egal was Ricciardo gemacht hat, ob es jetzt der Unfall war in der dritten Kurve im Rennen, oder ob es irgendwas im Training war. Egal, was Ricciardo gemacht hat, du konntest eine Stoppuhr rausholen. Spätestens 5 Sekunden später war Liam Lawson im Bild. So, egal, was Ricciardo gemacht hat, Ricciardo war im Bild, 5 Sekunden später war Liam Lawson auf einmal im Bild. Es ist immer passiert. Jeder weiß, dass Liam Lawson sitzt Ricciardo unfassbar im Nacken. Er macht ihm Druck von hinten, sag ich mal. Und wahrscheinlich wird es so passieren, dass Liam Lawson nächstes Jahr in diesem Auto sitzen wird. Und trotzdem wird Ricciardo bis zum Ende der Saison im Racing Bull sitzen. So. Das Thema haben wir jetzt abgehakt.
Eine Sache zu Perez vielleicht noch. Ich glaube auch, dass wenn Sergio Perez letztendlich seine Vertragsverlängerung um ein Jahr bekommen wird, dass seine Performances auch konstant bleiben werden. Weil ich denke, dann hat er eben diesen Druck nicht mehr. Ey, am Ende der Saison ist mein Vertrag ausgelaufen. Sondern es ist dann, ey, ich habe gut performt, meine Leistungen wurden anerkannt, ich habe eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr bekommen. Also fällt dieser Druck, schon erstmal performen zu müssen, um seines Sitzes willen, erstmal weg und er kann wieder, weißt du, sich noch mehr fokussieren auf das Ganze. Ich glaube, das würde auch für Checo letztendlich große Vorteile mit sich bringen.
Da bin ich voll bei dir. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem Fahrer, wegen dem wir das ganze Thema irgendwie angefangen haben, nämlich Carlos Sainz. Denn außerhalb von Red Bull, von Mercedes, von Audi ist da natürlich noch ein anderes Team, zu dem ich ihn immer schon rede. Ich sage, es wäre ein perfect fit in meinen Augen. Und manche innerhalb des Teams sehen es scheinbar auch so. Denn ich habe einen Artikel gesehen und in dem wurde motorsport.com, glaube ich, war es, zitiert. Und die haben gesagt, einige Fraktionen innerhalb des Aston Martin Teams sehen Sainz als eine bessere langfristige Lösung jetzt als Fernando Alonso. Man hat in diesem Artikel geschrieben, das Wahrscheinlichste ist natürlich, dass Alonso und Stroll nächstes Jahr weiterfahren. Stroll ist eh unangefochten und fährt, solange der Bock hat in diesem Team. Und Alonso ist ja, wie wir wissen, relativ kurz vor einer Vertragsverlängerung. Jedenfalls hört man so aus den Medien. Aber einige Leute aus dem Team sind da nicht von überzeugt von und wollen wohl lieber Carlos Sainz im Team sehen als Fernando Alonso. Und das finde ich dann doch krass, wenn du sagst, nee, Alonso wollen wir eigentlich gar nicht so, lieber Sainz. Das finde ich schon doch eine sehr krasse Denkweise.
Ja, aber es ist verständlich, weil du musst bedenken, Alonso hat ein sehr beachtliches Alter für Formel-1-Verhältnisse inzwischen. Und klar, du musst ja auch auf Langzeit das Ganze betrachten. Sind wir mal ganz realistisch, auch wenn wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Alonso die nächsten 10 Jahre noch in der Formel 1 sein wird. Realistisch gesehen macht Alonso keine 10 Jahre mehr in der Formel 1. Auch realistisch gesehen macht Alonso keine 5 mehr. 5 ist vielleicht noch so die Nummer, wo ich sagen könnte, vielleicht, wenn du es sehr stretchst, kann Alonso noch 5 Jahre bleiben. Aber Perke, wir müssen auch mal wirklich realistisch an das Ganze rangehen. Der Mann geht auf seine 50 zu irgendwann. Und mit 50 noch Formel 1 zu fahren, ist schon mehr als sportlich. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich effektiv für das Team so wie Alonso wäre, auf diese Zeit gesehen. Und da ist Carlos Sainz natürlich No-Brainer, die bessere Option. Er performt aktuell unfassbar gut. Und man muss natürlich auch sagen, er ist bei weitem nicht so alt wie Fernando. Das heißt, er hat auch eben diese 5-6 Jahre, die man ihn an das Team binden könnte, locker drinne. Und ja, es würde Aston Martin einfach an sich mehr bringen. Für Alonso wäre es praktisch, weil Alonso könnte dann noch mal zu Mercedes gehen und noch mal in einem Auto, was besser ist als der Aston Martin wiederum. Naja, aktuell ist es ja wahrscheinlich gar nicht mal so viel besser. Aber ich vertraue jetzt einfach mal, dass Mercedes ein bisschen besser sich entwickeln kann als Aston Martin. Dann da noch mal ein Jahr hin, noch mal alles geben, noch mal versuchen, ein Rennen zu gewinnen und dann ja gucken, wo es ihn am Ende letztendlich hinschlägt.
So, jetzt meine offizielle Bitte an das Aston Martin Team, wenn uns irgendjemand zuhört von Aston Martin, ja, werdet euren Anker los. Werdet den los, der euch vor dem Erfolg bewahrt. Werdet den los, wegen dem ihr niemals erfolgreich sein werdet. Werdet ihn los. Scheißt jetzt einfach mal auf euren Geldgeber. Oder Geldgeber. Scheiß mal auf deinen Sohn kurz.
Naja, also ich würde gerade sagen, scheiß mal auf den Besitzer, wäre das dann wohl eher. Ja.
Werdet mal bitte Lance Stroll los, holt euch Carlos Sainz, Fahrerpaar Sainz Alonso.
Unfassbare Kombo.
Full spanisches Fahrerpaar. Damit wahrscheinlich auch eins der 1-2 besten Fahrer, also mit Hamilton und Leclerc wahrscheinlich das beste Fahrerpaar in der Formel 1. Und vielleicht Lando Norris und Oscar Piastri, wenn die sich weiter so entwickeln, wie sie es gerade machen. Und dann kann man euch auch mal als Team ernst nehmen und nicht nur ein Fahrer. Also Digga, das wäre doch schön. Alonso und Sainz in diesem Aston Martin. Und dann würden die ganz anders dastehen. Dann würde man die ganz anders wahrnehmen. Auch dann würde man sie wirklich als Team ernst nehmen und nicht nur sagen, oh, Alonso, der ist ganz gut. Dann würde man sagen, oh, die Aston Martin, die sehen gefährlich aus. Aber in welcher Welt sagst du denn jetzt, die Aston Martin sehen gefährlich aus, wenn dann der Entsteuerung. Das passiert nicht, dass du sagst, die Aston Martin sehen gefährlich aus. Es passiert nicht. Scheiße. Also es wird niemals passieren, dass Aston Martin auf Lance Stroll scheißt. Lance Stroll wird da fahren, bis er tot umfällt, wenn er Lust hat. So, aber es kann doch nicht wahr sein, dass es ein Team so sehr beeinflusst, dass der Besitzer einen Sohn hat, der gerade zufällig Rennfahrer ist, dass man das über den Erfolg stellt. Also klar, das Ziel von Lawrence Stroll ist, dass Lance Stroll Weltmeister wird. Es wird nie passieren, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ich glaube, Lawrence Stroll weiß auch selbst, dass das nie passieren wird, weil er sieht, dass sein Sohn nicht gut genug ist. Aber man muss ja die Fassade aufrecht behalten. Ne? Aber ja. Er ist der Aston Martin vor langfristigem Erfolg zurückhält.
Change my mind. Carlos Sainz und Fernando Alonso bei Aston Martin würden aktuell das drittbeste Team geben. Die wären vor McLaren.
Ja. Weiß ich nicht. Auf Augenhöhe. Ich weiß nicht, ob
also sie auf Augenhöhe wären. Definitiv. Aber ey, ich kann mir vorstellen, also A, wäre das ein fucking geiles Battle um P3.
Ja.
McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri, eine unfassbar geile Fahrerpaarung. Gegen Carlos Sainz und Fernando Alonso, auch eine unfassbar geile Fahrerpaarung. Mercedes dahinter, über die brauchen wir nicht reden. ich könnte mir das so fucking geil vorstellen, dieses Battle. Ich hätte so Bock drauf. Aber du hast es gesagt, es wird nie passieren. Keine Chance. In 100 Jahren nicht. Es sei denn, die Gerüchte aus dem letzten Monat treffen irgendwann ein, dass Aramco eben, also der saudische Staatsfonds quasi, aka, ist zwar nicht ganz so, aber basically schon, letztendlich das Team komplett aufkaufen will und dann halt, sag ich mal, das Problem Stroll Family nicht mehr da ist und man dann halt sagt, ey, wir holen jetzt Fernando Alonso und Carlos Sainz ran. Aber wie viel an diesen Gerüchten dran ist, ich glaube, das können wir uns beide denken, da wird nicht sehr viel dran sein, vermutlich. Daher wird das wahrscheinlich jetzt erstmal in unseren Träumen nur eine Realität bleiben, Perke.
Wahrscheinlich schon. Team intern wird es auch einfach passen, einfach weil die beiden, das sind beide Spanier, die werden sich schon verstehen, allein deswegen. Das würde, glaube ich, teamintern richtig auch, das würde gut funktionieren, so Science und Alonso, das würde klicken.
Ich weiß noch, als Netflix versucht hat, in Drive to Survive dann eine Fake-Rivalry zwischen Science und Alonso aufzubauen, weil Alonso ja der Kindheitsheld von Carlos war. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Season das war von Drive to Survive, aber die haben richtig versucht, da in Spanien beim Heim-Grand Prix auch noch so eine richtige Rivalry zwischen den beiden aufzubauen, die, glaube ich, am Ende aber Science gewonnen hat. Also herrlich, das ist mal wieder so Drive to Survive Scripting, aber das war ja diese Saison auch schon wieder so. Weißt du, Silverstone in der Staffel, die dieses Jahr released wurde, Silverstone letztes Jahr, da haben sie bei der Formel 1 einfach Aufnahmen von der F2 eingespielt und gehofft, dass keiner merken wird. Also.
Ja, aber nicht mit Paul aus dem Undercut-Podcast, der merkt sowas direkt.
Digga, oder auch in Kanada war es, glaube ich, da haben sie die Boxengasse gefilmt, wo der Haas-Team-Principal Günther Steiner saß. Und ich habe mir diese Boxengasse angeguckt. Ich habe mir gedacht, das ist doch nicht Kanada. Und im Endeffekt war es, glaube ich, Spa-Francorchamps oder irgendwas, die Boxengasse, die da gefilmt wurde. Also, das war Drive to Survive. Nicht alles glauben, was man sieht. Das ist hardcore zusammengeschnitten. Da muss gar nichts mit dem anderen zusammenhängen.
Das ist absolut richtig. Wo du gerade angesprochen hast, Team verkaufen. Mit Aramco und so. Da fällt mir ein, das habe ich jetzt gar nicht in unsere
Aber Liste ich habe es auch schon mitbekommen.
Aber das ist mir gerade wieder eingefallen, als du es gesagt hast, nämlich Alpine.
Genau
Alpine und generell Renault, wenn das so weitergehen soll, soll man da wohl auch nicht abgeneigt sein, das Team zu verkaufen.
Und es gibt und dann, wohl schon Interessenten.
Ja, und dann kam heute auch noch eine andere Nachricht ein. Warte, ich guck mal, ob ich sie kurz finde. Ich weiß nicht, auch nicht, ob sie heute reinkam, aber ich habe nur eine Überschrift davon gesehen. Andretti. Andretti have announced the completion of a new facility in Silverstone. Das heißt, Andretti hat ihre Fabrik oder ihre Fabrik, sage ich jetzt mal, in Silverstone komplett fertiggestellt. Und Andretti says, on the next stage of our preparations to enter the FIA Formula One World Championship. Das heißt, es ist nur der nächste Schritt beim Hinarbeiten darauf, in der Formel 1 zu fahren. Und jetzt kann man einfach wieder Andretti, immer wenn ein Team zum Verkauf steht, kann man eigentlich Andretti damit in den Topf werfen. Lang war ja Haas heißester Kandidat, dafür würde ich auch noch nicht ausschließen. Aber vielleicht wird man da auch bald von hören, dass Andretti Bock auf Alpine hat und sich das Team kaufen
also,
möchte.
Also, was ich noch hinzufügen kann, es steht wohl auch im Raum, dass wenn Alpine bzw. Renault sich entscheidet, Alpine zu verkaufen, es nur unter einer Bedingung passiert, und zwar, dass alle Ingenieure aus dem Power Department, also gerade was Engine und Motor angeht, mindestens bis 2029 übernommen werden von dem Team, was es kauft. Gerade aus dem Grund, dass die jetzt an den neuen Motoren schon für 2026 arbeiten und noch wenigstens für ein, zwei Jahre ihren Job sicher haben. Also das wäre wohl die einzige Kaufbedingung, die mindestens gestellt werden würde. Gucken wir mal, was dann tatsächlich passiert. Aber ich kann mir irgendwie noch, ich kann mich nicht damit anfreunden, dass Alpine tatsächlich letztendlich verkauft wird. Irgendwie Renault, auch wenn es Alpine heißt, für mich ist Alpine Renault, weil es ist die Renault Group dahinter. Es ist ein Muss in der Formel 1. Es ist für mich genauso ein Muss wie Ferrari oder Williams in der Formel 1. Es gehört einfach da rein. Es ist Tradition, es muss einfach sein. Oder McLaren. McLaren ist genauso ein Team. Es gehört einfach dahin, weißt du? Lieber bin ich dafür, dass Andretti als 11. Team reinkommt. Und to be honest, das sehe ich auch aktuell immer noch als realistischste Option für Andretti, dass man sagt, ey, wir haben alle Facilities da, es ist alles perfekt und ready für den Einstieg und dass man sagt, ey, 2026 oder 27, wir sind da im schlimmsten Fall.
Ja,
man, weil das die kann FIA ich mir auch sehr gut vorstellen. FIA und Liberty Media hatten sich ja auch geäußert dazu, dass man in der Zukunft offen dafür sein könnte, ein elftes Team aufzunehmen, aber es aktuell nicht ist. Ich glaube, wenn Andretti reinkommt, klar, Haas kaufen, gut, Haas aktuell kaufen ist nicht mehr auf dem Tisch, sind wir mal ehrlich, so wie die performen. Alpine kaufen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das verkaufen. Es ist einfach zu viel Tradition hinter diesem Rennstall, auch wenn sie Alpine heißen, aber eigentlich Renault sind. Wenn Andretti reinkommt, dann ist es als elftes Team meiner Meinung nach.
Das glaube ich auch. Jetzt, wo wir bei Alpine sind, noch ein kurzer Fun-Fact. Was glaubst du denn, wer ist der Fahrer, der bis jetzt in dieser Saison am häufigsten überholt wurde?
Ja, vermutlich ein Alpine-Pilot.
Ja, richtig. Esteban Ocon wurde bis jetzt diese Saison in den 4 Rennen 20 Mal überholt. Und auf P2 ist ein Fahrer, der 16 Mal überholt wurde. Und es ist kein geringerer als sein Teamkollege Pierre Gasly. Das heißt, in dieser Kategorie am meisten überholt worden. Immerhin, da sind die Alpine ganz vorne, wa?
Naja, wenn man schon nirgends so anders vorne ist, muss man ja wenigstens da ganz vorne sein, wa?
Richtig. Ja, finde ich auch.
Oh Mann, oh Mann.
Also, ja, es läuft schon richtig schlecht.
Abschließend vielleicht gesagt, bezüglich des Aston Martins-Thema, wir sind ja wieder ein bisschen abgewichen hier davon. Ich glaube, auf Langzeit gesehen wäre Sainz definitiv eine bessere Lösung als Alonso. Ich glaube, darüber braucht man nicht argumentieren, weil Lance Stroll wird nie gehen bei diesem Team, es sei denn, Lawrence geht. Aber realistisch gesehen wird Sainz halt einfach zu Audi gehen, also zu Sauber. Zu Steak, richtig, wie auch immer man es nennen will.
Richtig, haben wir die nächste Personalie abgehakt und jetzt kommen wir eigentlich zur letzten Personalie, über die wir hier gefühlt jede Woche reden, nämlich Kimi Antonelli. Und laut Formula Uno ist Antonelli wirklich eine echte Option für Mercedes im Jahr 2025, direkt in den Mercedes zu kommen.
Perke, darf ich jetzt ganz kurz zwischengrätschen? Das muss ich jetzt machen, weil das ist jetzt einfach eine leichte Rache. Perke, ein italienischer Fahrer, der von einer italienischen Zeitung angepriesen wird, eine echte Option zu sein für 2025, kommt das nicht ein bisschen krass rüber auf einmal, ein bisschen Mediendruck? Du weißt ganz genau, wo ich hier anspiele,
dummer Bastard. Kannst du mich mal bitte ausreden lassen? Es wäre alles noch gekommen. Es wäre alles noch gekommen.
Nimm mir das nicht ist meine genau Punkte die Anspielung vorweg. Wie bei dem Liam Lawson-Ding damals.
Nimm mir nicht meine Punkte vorweg. Das wäre alles noch gekommen. Aber Formula Uno schwächt das tatsächlich auch noch alles ab. Die sagen nämlich auch, innerhalb des Teams wägt man noch so ab, ob man wirklich komplett auf die Jugend ab nächstem Jahr direkt so krass setzen will. Aber klar, man muss es mit Vorsicht genießen. Ich wollte es noch sagen, tatsächlich, es wäre eh noch gekommen. Formula Uno ist italienisch. Kimi Antonelli ist Italiener. Natürlich hype man das eigene Talent hoch. natürlich sagt man, der ist eine echte Option. Ich glaube auch wirklich, Antonelli wird natürlich, es wird erwägt, ob er gut genug ist schon, ob es passt, ihn schon in Mercedes zu holen nächstes Jahr. Aber man hat ja auch geschrieben, ob man wirklich auf die Jugend so komplett setzen will, weiß man auch noch nicht. Es sind eigentlich gar keine Neuigkeiten, die ich hier gerade verkünde. Antonelli wird behandelt intern, aber man weiß nicht, ob man so krass auf die eigene Jugend gehen will. Eigentlich
also ist das ja gar keine Neuigkeiten. Alles wie beim Alten.
Alles wie beim Alten, beim Stand und Antonelli. Aber ich dachte, keine Ahnung, 2 Wochen haben wir nicht mal den Namen erwähnt, zu langsam wird es wieder Zeit, hau ich das doch rein.
Ja, also das war ja auch die Sache, die wir damals gesagt haben. Es wäre halt krankmutig, einfach Antonelli direkt zu Mercedes zu packen, anstatt ihn einfach bei Williams zwischenzupacken, wo du noch deinen alten Kontakt James Vowles hast. Und James Vowles ist ja sehr datenbasiert.
Der ist sehr datenbasiert, ja.
Und ich glaube, da wird er bei Antonelli sehr gute Daten vorfinden, was ihn auch sicherlich dazu überreden würde, Antonelli für 1-2 Jährchen bei Williams aufzunehmen, bis er dann hoch zu Mercedes geht. Aber wie gesagt, ich fände es schlauer, Antonelli zwischenzuparken bei Williams für ein Jahr, Fernando Alonso dafür hochzuholen als Zweitfahreroption, wenn Hamilton weg ist. Dann soll Alonso gucken, wo er bleibt. Ich meine, der Mann ist eh fast Rentner. Und dann soll er Antonelli hochholen für 2026 und gleich reinstarten.
Na gut, sehr radikal hier runtergebrochen. Auch,
ja,
auch
aber die Wortwahl es ist doch die realistischste Option, wie es wahrscheinlich ablaufen wird. Also, es sei denn, da passieren jetzt richtig crazy Dinge.
Naja, am realistischsten ist es ja, dass Alonso bei Aston Martin verlängert und nicht zu Mercedes geht.
Gut, aber dann holst du halt irgendwen anders für ein Jahr.
Das ist, ja, aber gut, wir machen jetzt nicht schon wieder das Thema
auf. Darüber haben wir schon
genug geredet. Ich glaube, das kommt allen Leuten, die den Podcast hören, mittlerweile auch aus den Ohren raus, dieses Thema. Deswegen gehen wir noch mal einen Schritt weiter oder einen Schritt zurück, je nachdem, wie man sieht. Wir gehen zu Ferrari. Und die haben angekündigt, eigentlich haben wir auch schon gesagt, die bringen in Japan Upgrades. Jetzt hat man gesagt, man bringt in Imola, also in drei Rennen, important Upgrades. Also relativ große, wichtige Upgrades. Wir müssen uns also noch bis zum 19. Mai gedulden, bis wir diese großen Upgrades von Ferrari sehen. Und dann mal gucken, ob sie gegen Red Bull anstinken können mit den important Upgrades, die sie bringen.
Ist es ein Wunder? Nein. Ist es eine Überraschung? Nein. Ganz einfach, warum? Wir haben auch letztes Jahr für Monza einen freaking Custom Rear Wing gesehen, der nur für dieses eine Rennen designt wurde. Warum? Weil Ferrari halt komplett auf Tradition aufgegeilt ist und letztendlich die Heim-Grand Prix gewinnen will.
Ja,
ganz Imola einfach gesagt. Ist in Italien. Also Imola ist ja sogar noch näher als Monza. Imola ist ja noch wichtiger für Ferrari. Also daher, es wundert mich jetzt nicht, dass important Upgrades dann letztendlich in Imola kommen. Und wir werden auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein Special Rear Wing wahrscheinlich für Monza sehen. Einfach damit diese Rennen gewonnen werden. Also daher, no surprise there. Ganz einfach gesagt. Aber ich bin mal gespannt. Mal gucken, wie weit sie dann rankommen an Red Bull. Red Bull wird ja sicherlich auch nicht Halt machen mit Upgrades jetzt. Die werden auch gucken, dass sie dann ihre nächsten hinkriegen. Aber ja, wer weiß. Vielleicht ist es ja so, dass man dann so ein Rennen wie letztes Jahr in Monza hatte, wo es wirklich Haar um Haar um Haar ging und eng gekämpft wurde. Ich glaube, Monza ist auch ein Rennen letztes Jahr, was man sehr schnell vergessen hat, was aber unfassbar gut war. Also allein das Battling, was da stattgefunden hat und auch die Schlacht am Ende zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc selbst unter den Ferraris, wo die sich fast noch rausgecrashed haben in der letzten Runde. Also Monza war schon ein sehr, sehr gutes Rennen letztes Jahr und ich hab ehrlich Bock auf Imola und Monza dieses Jahr.
Ey, wenn ich schon wieder diese ganzen Strecken und Länder höre, ich habe so Bock auf die nächsten Wochen und auf die nächsten Rennen. Das glaubst du gar nicht, wie sehr ich Bock habe. Allein, dass wir in 10 Tagen in China sind, du weißt gar nicht,
wie viel Bock
ich darauf habe, in China zu sein. 9 Uhr Rennen, das ist sogar noch ein bisschen später als Japan. Noch ein bisschen humaner, sag ich mal.
Auf China habe ich Bock. China muss ich noch mal zwischengrätschen. Kim Eilman oder so, heißt doch dieser eine Fotograf, ne?
Mhm.
Von F1. Ich hab den richtig oft auf TikTok. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube Kim Eilman oder so.
Ja, der Ältere mit Glatze.
Genau, mit Glatze. Genau.
Ja,
genau.
Dann weiß ich, von wem du redest.
Der hat letztens ein Video hochgeladen. Der macht ja immer zu jedem Grand Prix, was man da so machen kann, ob der cool ist, wie teuer der ist, Anfahrt und alles. Der macht ja immer so einen richtigen Background-Check bevor diesem Wochenende. Und der hat jetzt einen für China gemacht. Und er hat gesagt, China ist tatsächlich der günstigste Grand Prix, den es gibt. Du kannst das ganze Wochenende, und jetzt nagelt mich nicht fest, wenn der Preis nicht auf den Euro genau ist, aber ich meine, das ganze Wochenende in China ab 38 Euro für das ganze Wochenende gucken.
Ja gut, es ist billig, aber aus Deutschland ist nicht so billig, da hinzukommen leider. Also es ist dann doch ein bisschen teurer, von hier bis nach China durchzukommen.
Aber es ist trotzdem crazy, oder?
Das ist wirklich crazy.
38 Euro, wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht auf den Preis, weil es kann auch sein, dass der Preis jetzt leicht variiert, aber ungefähr in dem Rahmen war es.
Ja. Aber wenn ich auch generell die nächsten Rennen sehe, habe ich Bock. China allein, haben wir gerade gesagt, dann ist ein bisschen nervig, dass dann Miami kommt. Miami habe ich nicht so Bock drauf, aber es ist immerhin eine Uhrzeit, wo es einem den Tag nicht versaut, weil es 22 Uhr. Das hat auch irgendwie einen Vibe, im Dunkeln dann Formel 1 zu gucken. Auch wenn es für viele wahrscheinlich nervig ist, weil, keine Ahnung, nächsten Tag früh raus oder so. Also wenn ich noch Schüler wäre oder nächsten Tag früh arbeiten müsste, dann würde es mich richtig nerven, dass es 22 Uhr ist. Aber bin ja Gott sei Dank Student, wa? Und dann Imola habe ich Bock drauf, dann kommt Monaco. Eigentlich hat man da ein bisschen Bock drauf. Am Rennwochenende Imola. Denkt man sich dann auch so, scheiße.
Du hast Bock auf Imola. Also gut, du magst Imola im Game nicht, das weiß ich.
Nein, im Game, aber in Real Life ist das eine feine Strecke.
Ja.
Da passiert immer irgendwas. Dann Monaco ist halt nervig. Dann Kanada habe ich eigentlich auch Bock drauf. Spanien, Österreich, Silverstone. Wenn man das so sieht, das ist geil. Ich habe Bock auf den Rest der Saison. Ich habe richtig Bock einfach.
Fühle ich irgendwie. Aber das Ding ist, Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Jetzt erzähle ich es ja von, keine Ahnung, tausenden von Leuten auf einmal, aber ich bin tatsächlich bei der DTM-Perke. Ich habe mir Tickets gekauft.
Da.
Mit einem Kumpel, mit Henrik bin ich da.
Digga, beim Lausitzring.
Beim Lausitzring. Am 26.05. bis 27.05. oder warte mal, ich guck mal schnell nach. Ich habe mein Ticket nämlich noch offen. Dekra Lausitzring, Sektion G.
Dann verpasst du Monaco.
Und dann 24.05. bis 26.05. ist das Wochenende. Am Lausitzring.
Dann verpasst du das Rennen von Monaco.
Ja.
Und das Qualifying.
Im Notfall mache ich das Handy ein paar mobile Daten auf und dann wird das nebenbei geschaut oder ich gucke es nach. Aber ja, ich habe mir tatsächlich Tickets für DTM geholt. Ich dachte auch nicht, verrückt. Ich mache es, aber irgendwie habe ich mich mit Henrik dann auf einen Konsens gefunden und wir haben Tickets gekauft.
Das ist ja verrückt.
Ganzes Wochenende 79 Euro. Voll okay.
Ja, nimmt man mit, wa? Aber ist auch DTM. Okay.
Wer will sich das angucken? Ist DTM. Aber
ich habe mir das auch mal eine Zeit lang angeguckt.
Aber bei den Tickets ist sogar irgendwie Pitlane Walk dabei.
Oha.
Das ist crazy. Also wir müssen noch mal gucken, wie. Aber es stand auf jeden Fall auf der offiziellen Website, als wir die Tickets gekauft haben, inklusive Pitlane Walk und Paddock Access. Also keine Ahnung wie, aber es stand mit dabei auf jeden Fall.
Das ist crazy. Also das ist mal wirklich.
Ja.
Das ist stark.
Mal gucken, genau. Ja, auf jeden Fall, jetzt weißt du, bin ich da.
Ja, ist doch schön. Aber kommen wir zurück zur Formel 1, würde ich sagen. Nämlich das Team von einem ehemaligen DTM-Fahrer. Ja, boah, das ist nämlich hier die Brücke, die ich jetzt schlage. Alex Albon ist mal DTM gefahren, jetzt fährt er in der Formel 1 für Williams. Und Williams hat Probleme. Williams hat große Probleme, denn wir wissen ja, Autos in die Wand jagen und dann wieder in die Wand jagen, kein Chassis mehr haben, Chassis reparieren müssen, nur ein Auto fährt ein Rennen auf einmal. Das ist teuer. Das ist nicht so billig, wie man sich wahrscheinlich erhofft hat, denn Williams muss jetzt, um alles zu reparieren, $2 Millionen ausgeben. $2 Millionen, so viel bezahlen manche Teams nicht mal im ganzen Jahr.
Wir halten das fest, Max einiges. Verstappen hat letzte Saison, glaube ich, einen Schaden von 175.000 verursacht.
Ja, und Williams muss jetzt nach 4 Rennen schon für $2 Millionen.
Williams ist jetzt auch kein Team, was finanziell einfach gefühlt unendlich Cash zur Verfügung
Williams,
hat.
Also, Williams ist
das
kein
tut Team, richtig weh.
Williams ist kein Team, wo das Geld nur so fließt. Das ist schrecklich. Also, das ist so Worst Case. Und denkt dran, es sind immer noch 20 Rennen zu fahren.
Das gibt mir ein bisschen Sorge, Perke. Jetzt das ganze Geld für die Repairs. Glaubst du, das Geld könnte im Endeffekt bei Upgrades fehlen?
Natürlich könnte es da fehlen. Das kann passieren.
Das Ding ist, wir wussten ja, dass James Vowles einen sehr aggressiven Approach haben wird für 24 und 25. Er hat ja gesagt letztendlich, ey, all in, risk it, alles oder nichts. Entweder klappt's, von mir aus könnt ihr auch aggressiv mit Upgrades und sowas rangehen und Designs, scheißegal, ob es funktioniert oder nicht. Für Vowles ist das einzig interessante Jahr 26, wo dann eben neue Regulations kommen. Das ist das Jahr, auf das er fokussiert sein will und wo er alle Arbeit reinstecken wird, sobald er es kann. Und das geht ja erst ab dem Start der 25er-Saison. Darfst ja maximal ein Jahr vorher anfangen. Ich glaube, James Vowles juckt es sicherlich, dass das jetzt der Fall ist, weil er eben den Fortschritt gesehen hat. Aber ich glaube, seinen ganz großen Plan, in dem ist das ein Kratzer, der ihm gar nicht wehtut.
Das ist richtig. Die Saison ist immer noch in Anführungszeichen egal für Williams. Weil du hast es schon gesagt, ab den neuen Regulations wird es wichtig, da zählt alles. Deswegen, es ist nervig, es ist sicherlich nicht geil, dass man jetzt 2 Millionen dafür so früh besonders im Jahr ausgeben muss und dass es einem an einem anderen Ende fehlt. Aber wenn man es irgendwann verkraften kann, dann wahrscheinlich noch jetzt. Wenn man es verkraften kann, dann dieses
vermutlich,
Jahr.
Vermutlich, ja. Vor allem ist es Anfang der Saison, du hast noch Zeit, es zu fixen. Es ist nicht so, als hättest du jetzt die ganze Saison verspielt und hättest jetzt keine Zeit mehr, es zu beheben. Es sind jetzt 4 Rennen von 24 abgehakt. Das heißt, du hast noch so viel Zeit, das Ganze wieder gerade zu biegen irgendwie. Und erstmal müssen die anderen Teams das ja auch bis zum Ende wirklich durchhalten. Das ist ja die nächste Sache. Sind wir mal realistisch, Haas oder wer auch immer hält das nicht 24 Rennen insgesamt durch. Da kommen Phasen, wo es mal schlechter läuft, wo es mal wieder besser läuft. Und in diesen Phasen, wo es mal schlechter läuft für die anderen Teams, genau da muss Williams halt dann da sein, um das auszunutzen.
Hoffen wir mal, dass sie dann auch wirklich da sind. Also Williams fährt halt auch nur mit einem Fahrer, deswegen muss dieser eine Fahrer dann halt immer genau da sein. Das ist halt das Nervige, wenn du nur einen wirklich guten Fahrer hast, in dem Fall jetzt natürlich Alex Albon. hättest du zwei Fahrer, dann dürfte sich an so einem Wochenende, wenn Haas nicht gut ist, wenn Racing Bulls nicht gut sind, wer auch immer, dann hast du zwei Optionen, die vielleicht mal in die Punkte fahren können. Dadurch, dass du dir von Anfang an selbst eine Option nimmst, ein Auto quasi freilässt und dann Logan Sargeant reinsetzt, war das schon sehr gemein, wie ich das gerade ausdrücke, aber ich glaube, jeder weiß, wie ich es meine. Dadurch, dass du ein Auto freilässt quasi, raubst du dir selbst so viele Optionen, wirklich ordentlich Punkte zu holen. Man hat es ja auch letztes Jahr gesehen. Sargeant ist einmal in die Punkte gefahren und warum? Weil andere Strafen bekommen haben. Deswegen hat er dann Punkte geholt.
Obwohl er ein gutes Rennen hatte, muss man dazu
sagen. Er hatte ein gutes Rennen. Aber du raubst dir selbst so viel, deswegen hoffe ich für Williams selbst, dass sie einfach sich einen guten zweiten Fahrer nächstes Jahr holen.
Perke, jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, wenn ein Fahrer Mid-Season rausgeschmissen wird aus dem gesamten Grid, wer ist es am ehesten?
Also, wir gehen jetzt in dieses Szenario, dass 100% einer fliegt.
Ja, es muss einer fliegen. Wer wäre es am ehesten?
Ach Gottchen, am ehesten wäre es ja wahrscheinlich Ricardo. Wenn einer fliegt, dann Ricardo.
Denkst du Logan Sargeant, also du denkst Logan Sargeant ist Sargeant sicherer durch. Als
ja, okay. Auf jeden Fall.
Da sind wir tatsächlich einer Meinung. Ich hatte jetzt überlegt, vielleicht kommt da jetzt irgendwas anderes von dir, aber ich glaube, das Ding ist, Logan Sargeant, der kann performen, wie er will, der bleibt bis zum Ende. Ich weiß nicht, warum, aber von irgendwie ihm erwartet ist es so ein Gefühl einfach.
Von ihm erwartet man doch auch nicht, dass er jetzt mit Albon
ist so ein bisschen wie Latifi, hält,
ganz ehrlich. Ja, da habe ich auch lustige TikToks gesehen. So, auf dem ersten Slide war Latifi, you can kill the man, dann swipest du weiter, dann siehst Logan Sargeant, but not the idea. Ja, fand ich dann doch witzig. Also Logan Sargeant ist locked in. Von ihm erwartet man auch nicht, auf einem Level mit Albon zu sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, von ihm erwartet man eh gar nichts.
Das ist auch so böse,
kann er gar nicht wenn man so
drüber nachdenkt. Also, weil das Ding ist, Latifi war ein guter Fahrer in der Formel 2. Latifi war ein richtig guter Fahrer in der Formel 2. Und auch Sargeant war nicht scheiße in der Formel 2. Aber sobald es dann halt an die Formel 1 kam, war halt, ja.
Die hatten halt auch immer Pech mit den Teammates, sag ich mal. Weil
ja, George Russell, Alex
George Albon, Russell in diesem Williams war unfassbar.
Ja, aber krass. Wiederum, wenn du Albon mehr erreichen willst, dann musst du auch mit diesen mithalten können. Natürlich, das ist halt auch ganz faktisch klar. Das ist halt natürlich nur mal das Pech. Aber wiederum, kannst du es Pech nennen? Gut, bei meinem Max Verstappen, okay. Aber wiederum, wenn du einer der Großen der Formel 1 werden willst, dann musst du mit sowas fertig werden. Punkt.
Das ist richtig.
Also, es wird dich keiner babysitten bis zu einem Titel. Wir sehen ja, dass das bei Lawrence und Lance nicht klappt.
Absolut richtig.
Bei Sargeant klappt es noch weniger. Ein unnötiger Shot feiert, aber
das war ehrlich, ja. Aber na, bei Sargeant wird es noch weniger. Sargeant ist noch untalentierter als Lance Stroll.
Ich glaube auch natürlich, die Lanze hat sicherlich bei weitem nicht so viel Talent wie andere Fahrer. Aber Lance ist trotzdem teilweise overrated und teilweise underrated. Es ist so ein Mix. Der Mann kann richtig gute Tage haben. Pass auf, du wirst mich hassen für diesen Call und du wirst mich flamen bis zum gottverdammten, keine Ahnung, Himmel. Lance Stroll ist für mich das 1:1 Pendant von Leroy Sané. Der Mann kann alles sein von einem fünften, keine Ahnung, von einem Regionalligaspieler bis hin zu einem absoluten Weltstar. Leroy Sané ist für mich entweder Kreisliga, der Mann kann richtig beschissen sein in seiner Tagesform, oder er kann absolut Peak-Performance haben. Es kommt drauf an. Wenn Sané Bock hat, dann ist er richtig, richtig scheiße, richtig gut. Und wenn er nicht Bock hat, dann ist er richtig, richtig scheiße. Und genau diese Vibes gibt mir Lance Stroll. Wenn er Bock hat, dann kann er richtig gut sein. Aber wenn er scheiße ist, dann ist er auch einfach gottlos mies.
So, ich bleib mal bei der Formel 1. Solltest du vielleicht auch machen, wenn ich mir das
egal, einfach mal
jeder, der
bei der Formel 1 bleibt. Leroy Sané nicht, keine Ahnung, tagesformabhängig ist, der
jeder Ahnung. Ist, wer ist nicht tagesformabhängig? Jeder ist tagesformabhängig.
Jeder wenn ich kann dir jetzt einen Namen Tag sage, Perke, dann jeder wirst du kann, mir zustimmen.
Jeder kann
wenn einen schlechten ich jetzt, Tag wenn haben. Ich hier jetzt
du musst mir jetzt Florian nicht hier irgendwelche Wirtz Leverkusen sage.
Wenn ich jetzt hier jeder, Florian Wirtz sage, Perke, du kannst mir nicht sagen.
Auch ein
Florian Wirtz aber Perke, hat mal schlechte bei Tage. Bei weitem nicht so schlimm, wie es bei Leroy Sané ist.
So, und wir sind hier ein Formel 1
Emre Podcast. Can ist genau so ein Typ.
Ja, der hat gar keine guten Tage. Emre Can ist einfach scheiße. So.
Emre Can hatte auch gute Tage.
Der ist einfach schlecht. Der ist im Football Manager massiv overrated, weil im Football Manager ist er richtig, richtig gut. Der hat unfassbare Werte, aber in Real Life nicht. So, bleiben wir bei der Formel 1.
Leroy Sané ist sowas von entweder Kreisliga oder Bundesliga, ist keine Ahnung.
Also, irgendwas du hast natürlich recht, Lance Stroll kann unfassbar gut sein. Der hat nicht umsonst schon eine Pole geholt. Der hat nicht umsonst mit Williams Podien, besonders in Baku, immer mal wieder geholt. Also, der kann, aber halt viel zu selten. So, und deswegen wird er es niemals an die Spitze schaffen, weil es einfach gerade in den letzten Jahren
genau wie Leroy Sané
nicht zeigt. Gerade Leroy Sané ist schon an der Spitze.
Ich weiß nicht, ob ich die Spitze vielleicht anders definieren würde.
Stammspieler beim FC Bayern würde ich schon.
Jude Bellingham.
Stammspieler beim FC Bayern würde ich schon als Spitze bezeichnen. Doch.
Ist er in der Nationalmannschaft?
Ja. Wenn er nicht gesperrt ist, ist er auch da. Ja.
Fair enough.
Ja, hast du dich jetzt. Na gut, lassen wir's. Lance Stroll ist ein ordentlicher Fahrer, aber zu schlecht, wenn man sieht, was sonst noch in der Formel 1 rumläuft.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja.
Auf das Sané-Thema kommen wir heute nicht auf den Konsens. Ich glaube, da kommen wir nie auf den Konsens.
Gut, dass, wenn wir einen Fußball-Podcast hätten, wir würden uns jede Woche über dieses Thema streiten.
Oh, Digga, dann müssen wir aber auch noch 2-3 Freunde einladen für diesen Podcast, Alter. Das würde
Nicht.
Das würde in puren Beef eskalieren, Gott.
Wenn wir generell im Freundeskreis manchmal über Fußball reden, ich glaube, jeder von uns hat bei jedem. Also, es gibt kein Thema, wo wir alle einer Meinung sind. Das ist so schrecklich. Immer gibt es. Irgendjemand streitet immer. Das ist immer so. Niemand stimmt überein. Aber das ist doch auch manchmal schön.
Ja, aber manchmal braucht man das auch. Und manchmal endet es halt auch so, dass man sich gottlos wegbeleidigt und danach
natürlich
2 Tage lang nicht mehr miteinander reden will.
Bei deinen Sané-Takes würde ich dich am liebsten auch wegbeleidigen. Aber
und trotzdem spreche ich Facts.
Nee. Jetzt lass uns wirklich bei Formel 1 bleiben. Oder bei Formel 1 und Molkereiprodukten.
Das Molke, sag ich jetzt mal. Kommt er mir mit Molkereiprodukten.
Ja, ist doch richtig, oder nicht?
Ja, also. Du hättest auch in der Überleitung theoretisch mit Ice Cold irgendwie was machen können.
Und da wäre bei Lance Stroll, soll ich zu Ice Cold gehen oder was?
Nein, du hättest jetzt sagen können, keine Ahnung. Seine Performance, scheiß drauf, Digga, mach einfach.
Ja, merkst du selbst. Denn Charles Leclerc bringt Eis raus. So. Das habe ich gesagt. Charles Leclerc bringt Eis raus. Erstmal ist es nur in, also gerade ist es erstmal nur in ein paar Supermärkten in Italien. Wer weiß, ob es noch in andere Länder kommt, aber Charles Leclerc bringt Eis raus. Das sind so Pötte, wie ihr von Ben & Jerry's oder was auch immer kennt. Es gibt 5 Sorten. Es soll relativ kalorienarmes Eis sein, was ich hier sehe. Kein Eis über 400 Kalorien für den ganzen Pott. Ja, 5 Euro kostet einer, also ist
immer noch günstiger als
teuer.
Ben & Jerry's, Digga.
Trotzdem
bei teuer. Kaufland, Alter. 7 Euro für so einen Mini-Pott Ben & Jerry's, Alter, ist das krank. Ja. Ja, und dann runter Kaufland Classics für 3 Euro.
Ja, trotzdem 5 Euro teuer für so einen kleinen Pott Eis. Es gibt 5 Sorten und die haben schöne Namen. Deswegen sage ich mal hier zum Beispiel Peanut Caramel Tango gibt es als eine Sorte. Surly Pistachio gibt es als eine Sorte, also Pistazie.
Okay, ja.
Chocolate Crunch, also einfach schokomäßig. Vanillave. Also Vanille.
Ja.
Und Salty Caramel gibt es. Also mit 3 M geschrieben. Also Karamell.
Okay.
Also einfach Pistazie, Erdnuss, Karamell, Schokolade, Vanille und Salty Caramel. Gibt's als
Ort. Ich glaube, wir müssen mal nach Italien fahren, Eis essen.
Nicht, schon wieder nach Italien. Schon wieder
nach Italien. Waren
wir nicht erst letztes Jahr. Hätte das nicht ein Jahr früher rausbringen können. Naja.
Wäre geil gewesen,
Charles Leclerc, wa? Charles Leclerc hat jetzt auch Eis. Also als kleinen, das ist schön zum Abrunden der Folge. Charles Leclerc hat Eis rausgebracht.
Ich würde es gerne mal probieren, würde mich mal interessieren.
Ja, wahrscheinlich ist es
nicht so. Ich hätte Bock mal, das Pistazien-Eis zu probieren, I guess.
Nee,
oder nicht. Das Crunchy-Choc-Ding, das klingt auch geil.
Ich nicht, ich bin Pistazien sind gut, aber ich bin kein Fan von Pistazien-Eis.
Digga, ich habe gestern im Kaufland einfach Ben & Jerry's Honig gesehen. Einfach Honig.
Ja, wir wissen doch alle, Ben & Jerry's hat eine einzig wahre Sorte. Die kennt jeder, die Sorte.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was du bringst.
Na, Cookie Dough. Das ist wahrscheinlich die beliebteste Sorte von Eis.
Also die beliebteste, fangen wir mal an, ist Half-Baked. Das ist die beliebteste weltweit.
Es ist Cookie Dough. Oh, Cookie Dough.
Ich finde Cookie Dough und Brownies eine sehr geile Sorte. Einfach so der Mix aus beiden. Aber tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, ich hatte es irgendwie mal mit einem Kumpel nachgeguckt. Ich meine, Half-Baked ist die meistverkaufteste weltweit.
So sei es. Ist auch okay für mich.
Aber Ben & Jerry's grundsätzlich geil. Also,
ja, aber viel zu teuer.
Aber viel zu teuer, ja.
Hole ich mir einmal im Jahr vielleicht, einmal im Jahr hole ich mir dann vielleicht mal eine Packung. Und das reicht dann auch. Weil ja, wer 7 € für so, also wer regulär 7 € für so einen Pott ausgibt, der hat entweder sehr viel Geld oder die Kontrolle über sein Geld verloren. So diese zwei Optionen habe ich da.
Oder man macht so Perke, man spendet an den Undercut-Podcast 4 € und holt sich Kaufland Classics.
Oder so. Oder man, oder man holt sich. Nein, wenn du Student bist, dann holst du dir auch nicht diese Kaufland Classics-Pötte. Dann holst du dir diese großen, wo da, ich weiß nicht, wie viel, 1 Liter, ein.
Oh nein, du meinst jetzt nicht so Cremissimo-Dinger, oder?
Doch, wenn du Student bist, dann
Perke, holst du dir die Dinger. Die Dinger sind so abzocke. Da ist legit 55% von den Dingern sind Luft.
Aber das ist Luft. Schmeckt geil.
Du zahlst, für 55% Luft. Die Dinger sind ja krank abzocke.
Du kommst immer noch billiger, als wenn du dir so einen Pot Ben & Jerry's holst.
Ja, aber rein faktisch gesehen kriegst du nur die Hälfte von diesem Kilo-Ding.
Nein, erstmal Kilo ist Kilo. Da regt es mich generell auch auf bei Lays oder so. Da gibt es ja dieses Meme, Lays sind 70% der Tüte Luft. Das Gewicht bleibt doch das gleiche. Du kaufst es für den Gewichtspreis. Das Gewicht ändert sich ja nicht, je nachdem, wie viel Luft da drin ist. Das Gewicht ist das Gewicht.
Nein, aber ja, aber die Masse. Du hast diesen riesen Bottich in der Hand und denkst dir, boah, ich kriege jetzt ein richtig geil viel für mein Geld, aber es ist gar nicht
dann
so viel.
Lässt du dich vom Marketing einfach abzocken. Ja, dann machen die das clever. Aber am Ende bekommst du genau das, wofür du bezahlst. Und da musst du dich auch nicht über die Luft in der Chipstüte beschweren. Also, wenn du für 100 Gramm Lays, sag ich mal, was bezahlst, dann erwartest du auch nicht, dass du 300 Gramm auf einmal in der Tüte hast. Das erwartet man ja nicht. Aber die Erwartungshaltung haben scheinbar manche Menschen, wenn die da das aufmachen und nur Luft sehen. Natürlich ist dann nur Luft.
Sollen sie die Tüte kleiner machen?
Das kommt ja marketingtechnisch halt nicht mehr so geil rüber. Aber das regt mich manchmal wirklich auf, wenn sich Leute da aufregen, obwohl sie genau dafür bezahlt haben, was sie dann auch bekommen.
Aber der Punkt ist valide von den Leuten, weil sie sehen diese Riesentüte und du denkst ja nicht daran, dass die Tüte nicht voll ist.
Das ist doch völlig egal. Guck auf die Grammzahl, wie viel drin ist, und dann weißt du, wie viel drin ist.
Perke, du guckst doch nicht bei jeder Sache, die du einkaufst, auf die Grammzahl.
Natürlich nicht. Mich interessiert nicht, wie viel drin ist. Wenn ich es geil finde, dann hole ich es mir. Aber ich reg mich auch nicht auf, wenn viel Luft in irgendwas drin ist, weil mir bewusst ist, dass genau das ist, was ich habe, wofür ich auch bezahlt habe. Und dass ich für die Luft jetzt nicht mitbezahlt habe.
Perke, wir kommen hier auf keinen Konsens. Lass uns das hier beenden.
Ja.
Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr diesen Beef irgendwie überstanden habt, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das würde uns sehr viel bedeuten. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder zu Undercut Unleashed. Falls ihr euch selbst in Undercut Unleashed hören wollt, eure eigene Stimme, schickt uns auf Insta eine Voice-Message mit eurer Frage, eurem Hot-Tag oder eurer Challenge für die Folge. Schickt uns einfach auf Insta eine Sprachnachricht und dann sollte das passen. Genau, Perke, du noch irgendwas zum Abschluss?
Wenn ihr euch nicht hören wollt, einfach normal die Frage schreiben.
Genau, genau, das passt. Ansonsten könnt ihr unter die Episode hier im Spotify Q&A-Tab einfach wieder eure Fragen reinhauen. Wir nehmen sie ganz klassisch wieder mit in die nächste Episode rein, wie man es kennt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.